Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Dass der Rock'n'Roll nicht nur einen King hat und vor allem nicht nur einen Weißen, sondern dass Elvis natürlich von schwarzen Musikern geklaut und gestohlen hat, das ist mittlerweile eigentlich bekannt, obwohl auch diese Geschichte wahrscheinlich noch nicht völlig aufgearbeitet ist und das Image von Elvis auch noch nicht korrigiert wurde. Dass es aber auch weibliche Rock'n'Roll-Stars war und dass die sogar als weibliche Elvisse teilweise vermarktet wurden, das weiß schon gleich gar niemand. Auch Lea Brandstetter wusste das nicht, hatte Rock'n'Roll-Künstlerinnen eigentlich noch nie wahrgenommen. Und als sie ein CD-Set von Janis Martin eben als weiblicher Elvis angepriesen gefunden hatte, dachte sie, dazu promoviert sie an der Case Western Reserve University. Das war 2010 und ihr Projekt womaninrockproject.org kann man jetzt auch im Internet nachvollziehen. Biografien dutzender vergessener Künstlerinnen aus diesen Anfangszeiten des Rock'n'Roll. Ich war vor der Sendung mit Lea Brandstetter verbunden. Welche Rolle haben Frauen bei der Erfindung, bei der Schaffung des frühen Rock'n'Roll gespielt?
Oh, I think on the whole, women played a much greater role than we generally think.
Die Rolle der Frauen war weitaus wichtiger, als wir gemeinhin annehmen. Manche von ihnen waren im In- und im Ausland bekannt, hatten Hits. Diese Frauen sind uns auch heute noch bekannt. Ruth Brown wäre da ein gutes Beispiel. Manche sagen, dass das Label Atlantic Records, mit dem sie einen Plattenvertrag abgeschlossen hatte, nur ihretwegen existieren konnte. Eben weil sie so viele Hits landen konnte. In den 1950er Jahren hat man oft 5 bis 6 Rock'n'Roll-Musiker gemeinsam auf Tour geschickt. Jeder Performer hat dann am Abend ein paar Songs gespielt. Auf vielen dieser Tourneen gab es auch weibliche Musiker. Sie standen dann da auf der Bühne, wo an anderen Abenden Elvis Presley, Jerry Lee Lewis oder Little Richard ihre Konzerte gaben. Davon abgesehen gab es aber auch Musikerinnen, die eher lokale Größen waren. Eine dieser Musikerinnen, mit der ich noch sprechen konnte, trat unter dem Pseudonym Laura Lee Perkins auf. Sie hatte nur wenige Platten aufgenommen und trat oft in ihrer nächsten Umgebung auf. Aber ich denke, auch Frauen, die auf einem Tanzabend in der lokalen Schule aufgetreten sind, können einflussreich gewesen sein in der Popularisierung des Rock'n'Roll.
Wenn man jetzt sich diese Frauen ansieht, hatten die einen eigenen Sound? Unterschieden die sich irgendwie oder waren da Männer und Frauen gleichberechtigt auf diesen Rock'n'Roll-Touren?
Ich glaube, die meisten Rock'n'Roll-Songs können genauso gut von Frauen wie von Männern gesungen werden. Ein paar Songs mögen aber den Frauen vorbehalten gewesen sein. In den 1960ern gab es ja die Motown Girl Groups. Und tatsächlich hat sich das schon in den 50ern angebahnt. Schon damals hat es Gruppen von jungen Frauen gegeben, die sich mit ihren Songs direkt an weibliche Teenager gewandt haben. Da ging es dann um Probleme mit Jungs, solche Sachen.
Waren da besonders einflussreiche Frauen? Gibt es eben, ich habe in der Anmoderation von Janis Martin gesprochen, vom weiblichen Elvis. Also gab es so eine zentrale Figur?
Da müssen wir vorsichtig sein. Wir versuchen immer, eine Rangliste aufzustellen. Dabei bleiben viele Frauen aber auf der Strecke. Die Art und Weise, wie Frauen zum Rock beigetragen haben, ist weniger offensichtlich, verglichen mit der Art und Weise der Männer. Zum Beispiel hatten Frauen oft wesentlich kürzere Karrieren, weil sie ihre Arbeit für ihre Kinder aufgeben mussten. Hätte Elvis mit 18 Jahren mit dem Musikmachen aufgehört, 18 Jahre war damals das Alter, in dem Frauen in der Regel geheiratet haben in den 50ern. Wenn er also schon so früh aufgehört hätte, hätten wir ihn auch nie richtig kennengelernt. Janis Martin, die Sie angesprochen haben, hat sicher nicht alle Vorteile genießen können, die Elvis am Anfang seiner Karriere zuteil wurden. Sie hat erzählt, dass ihr Label sie nicht mehr haben wollte, nachdem herausgekommen war, dass sie noch in Teenagerjahren geheiratet hatte und schwanger war. So etwas hätte Elvis nie passieren können.
No, obviously that's not something that could happen to Elvis Presley.
Yeah. Aber das waren ja dann, also ich meine, wenn die Frauen oder eigentlich ja eher die Mädchen mit 18 geheiratet haben, dann waren das ja Kinder, die da auf der Bühne standen.
Oft, ja. Ich will nicht alle Frauen über einen Kamm scheren. Aber ja, gerade der Rock'n'Roll hat sich an ein junges Publikum gerichtet. Dieses Publikum wollte man mit jungen Interpreten ködern.
Sie haben gerade schon beschrieben, also wenn die Frauen dann geheiratet haben oder Kinder bekommen haben, dann wollten die Labels sie nicht mehr vermarkten oder dachten irgendwie, das passt dann nicht mehr zusammen. Wenn man sich aber jetzt gerade, Sie haben es auch vorhin schon erwähnt, die Frauengruppen von Motown anguckt, dann liefen deren Karrieren aber ja bedeutend länger. Und auch die weiblichen großen Soulstars, die konnten auch eine wirklich längere Karriere machen in ihren Plattenfirmen. Also was war dann dieses Spezielle im Rock'n'Roll, was verhindert hat, dass Frauen da wirklich große Stars werden können?
Ich rede ja heute noch mit vielen Frauen, die als Musikerinnen unterwegs sind. Viele von ihnen erzählen, wie anstrengend das Leben auf Tour ist, besonders wenn man ein Kind hat. Womöglich gilt es auch für Väter. Aber früher war der Nachwuchs oft Sache der Frau. Und für schwarze Frauen war es oft gefährlich, unterwegs zu sein. Vor allem, wenn sie im Süden der USA auf Tour waren. Da gibt es also viele Herausforderungen, mit denen Musikerinnen zu kämpfen hatten, vor allem wenn sie Kinder hatten, um die sie sich kümmern mussten.
Aber das war ja auch ein Problem, dass die Frauen im Soul-Genre zum Beispiel hatten.
Ja, deshalb müssen wir auch hier vorsichtig sein. Es gab in den 60ern sicher auch Frauen, denen eine große Karriere versagt blieb. Und es gab ja die Frauen der 50er Jahre, die lange auf Tour waren. Wanda Jackson zum Beispiel. Die hat erst kürzlich damit aufgehört, Konzerte zu geben, mit über 80. Also, da gab es alles, auch die Frauen der 60s, die es nicht geschafft haben.
Ja, wenn wir ja wissen, dass schwarze Musiker lange unterschätzt oder sogar deren Rolle negiert wurde bei der Entwicklung und Erfindung des Rock'n'Roll, wenn wir dann angucken, wie es den Frauen gehen wird, was glauben Sie, wie sind die Chancen, dass die Geschichte dieses Genres, die weibliche Perspektive, dass die da wirklich eingeschrieben wird?
Ich glaube, das geht gerade los. Und es gibt noch so viele Geschichten, die erzählt werden müssen. Ich habe noch eine lange Liste mit schwarzen Performerinnen, die ich meiner Website hinzufügen möchte. Aber gerade bei diesen Frauen ist die Recherche schwer, denn manche von ihnen sind vor langer Zeit schon in Vergessenheit geraten. Aber es gibt keinen Zweifel daran, dass zur ersten Generation des Rock'n'Rolls auch schwarze Frauen gehörten, etwa Ruth Brown oder Faye Adams oder Laverne Baker.
Lea Brandstetter über ihr Projekt über Frauen im frühen Rock'n'Roll. Und wenn Sie das mal angucken möchten, die Website dazu ist womeninrockproject.org.